Hallo Katrin, wir sind in der vierten Woche von dem sogenannten Shutdown, von den weitgehenden Ausgangsbeschränkungen, die wir in Deutschland haben, wegen der Corona-Krise. Du warst lange als Gesundheitspolitikerin für die Linke im Bundestag aktiv, warst 8 Jahre im Gesundheitsausschuss. Wie nimmst du diese Epidemie, Pandemie jetzt im Generellen wahr? Was ist deine grundsätzliche Wahrnehmung? Bist du zufrieden mit dem, was in Deutschland los ist? Ist es generell, findest du, dass die Regierung es grundsätzlich richtig macht? Oder bist du ganz mit irgendwas gerade wirklich unzufrieden?
Naja, das ist ja so eine Situation, die, für die es zwar schon Pläne und Simulationen und Ähnliches gegeben hat, aber die wir eigentlich alle so nicht kennen. Und auf die sich eben Politik und Gesundheitswesen und alle Beteiligten, aber eben auch die Menschen, selber komplett neu einstellen müssen. Und ich finde tatsächlich, auch wenn es natürlich so ist, dass ich manche Sachen sehr, sehr kritisch beobachte, finde ich im Großen und Ganzen, wie wir das in Deutschland hinkriegen, relativ gut. Wir haben noch eine niedrige Todesfallzahl, verglichen mit anderen ähnlich aufgestellten Industrieländern, aber auch verglichen beispielsweise mit China oder sogar mit Südkorea, das bisher eine relativ niedrige Zahl hat, obwohl sie sehr, sehr viel getestet haben. Ich habe aber natürlich auch Sachen zu kritisieren. Also ich finde, wir müssten noch sehr, sehr viel mehr Menschen testen, um einfach auch eine klare Grundlage davon zu kriegen, worüber reden wir hier eigentlich? Wie viele sind wirklich erkrankt? Wie viele sind schon wieder gesundet, ohne dass sie Symptome hatten und jetzt möglicherweise immun. Einfach damit wir ein besseres Lagebild bekommen und auch Daten, mit denen die Wissenschaft weiterarbeiten kann. Also insofern bin ich sehr gespannt, was jetzt rauskommt bei der Studie, die Professor Streeck und seine Medizinstudierenden in Gangelt im Kreis Heinsberg machen und was das auch für Konsequenzen möglicherweise hat für die Frage, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter?
Wieso gibt es denn nicht mehr Tests? Woran liegt es?
Ja, das ist unter anderem auch eine Folge von neoliberaler Gesundheitspolitik in den letzten 20 Jahren. Wir haben in den letzten 20 Jahren unser Gesundheitswesen umstrukturiert auf einen Geschäftszweig, auf ein Profitmodell. Das heißt, Krankenhäuser müssen Gewinne einfahren, ansonsten werden sie geschlossen. Es sind viele Krankenhäuser überhaupt geschlossen worden und diejenigen, die jetzt noch existieren, haben sehr viel von ihren Funktionsbereichen ausgelagert. Also angefangen vom Reinigungsdienst, von den Hausmeisterinnen und Hausmeistern über die Küche, die Wäscherei bis eben auch zu den Laboren. Das heißt, es hat eine große Zentralisierung gegeben und damit ist uns in der Fläche wahnsinnig viel Laborkapazität weggebrochen. Da redet im Moment auch niemand drüber. Das heißt, wir hätten die Möglichkeit, sehr viel mehr zu testen, wenn wir diese Laborkapazitäten nicht abgebaut hätten und wenn wir eben eine Gesundheitspolitik gemacht hätten, die sich auch erlaubt, das Gesundheitswesen nicht durchzuökonomisieren, nicht auf Kante zu nähen, sondern eben auch einen Puffer für Notzeiten wie diese, in der wir jetzt sind, vorzuhalten. Das wäre meiner Ansicht nach wichtig gewesen. Das können wir jetzt so schnell nicht ausgleichen, auch wenn an allen möglichen Stellen daran gearbeitet wird, jetzt die Testkapazitäten zu erhöhen.
Du bist ja im Bundestag und neben der ganzen gesundheitspolitischen Maßnahmen gab es ja jetzt ja auch haushaltspolitische Maßnahmen wegen der ganzen Verlusten, die es in der Wirtschaft gibt. Wie ist deine Meinung zu dem Paket, was im Bundestag beschlossen worden ist? Ich glaube, es war eine Höhe von 750 Milliarden Euro, die als Hilfspaket jetzt der Wirtschaft, der Kleinen und der Großen zugekommen ist. Wie bewertest du diesen Hilfspaket? Hast du da zugestimmt?
Also im Großen und Ganzen war das für mich schon zustimmungsfähig, allerdings auch wieder mit ein paar Abstrichen. Man muss natürlich gucken, durch diesen Shutdown, also durch diese sehr drastischen Maßnahmen der Reduzierung der Sozialkontakte, die beispielsweise die gesamte Veranstaltungsbranche, die ganzen kleinen Künstlerinnen und Künstler, Journalistinnen und Journalisten, Freischaffende, Schausteller, Marktbeschicker, Kleingewerbetreibende mit einer vollen Wucht treffen, war es absolut notwendig, da abfedernde Sozialprogramme zu machen. Ich finde, dass das auch absolut notwendig war, dazu die Schuldenbremse aufzuheben. Das haben wir als Linke ja schon länger gefordert, weil wir die Schuldenbremse für ein Mittel halten, das letzten Endes die Handlungsfähigkeit des Staates gerade im finanzpolitischen Bereich unnötig beschränkt und diese Haltung, dass man eben bloß keine neuen Schulden machen soll, ja auch nicht dazu geführt hat, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Europa so besser angeglichen worden wäre als notwendig. Aber egal, jedenfalls in dieser Krise war es dann plötzlich möglich, viele Forderungen, die wir als Linke schon alle lange aufgestellt haben, sehr schnell umzusetzen. Also vom Ausstieg aus der Schuldenbremse über die Regelung, dass bei Hartz-IV-Anträgen jetzt in den nächsten 6 Monaten keine Vermögensprüfung stattfindet, dass diese Anträge unkompliziert und online gestellt werden können, bis hin zu, dass Kündigung von Mietverhältnissen aufgrund von Corona-bedingten Zahlungsschwierigkeiten nicht möglich sein sollen und solche Sachen. Das sind alles Sachen, die wir uns ja auch für die normale Zeit, also für Zeiten außer ohne Pandemie wünschen würden, weil es einfach für die Menschen eine Sicherheit bedeutet. Also dass sie sozusagen aufgefangen werden vom Staat, egal was jetzt passiert, und dass sie nicht ihre Wohnung verlieren und dass sie nicht unter der Brücke schlafen müssen, dass sie irgendwie auch am Ende des Monats noch wissen, wo am Anfang des nächsten Monats das Geld herkommt. Das sind einfach Dinge, die sehr viel mit Sicherheit und Sicherheitsgefühl zu tun haben, die sehr, sehr wichtig sind in so einer Krise. Aber natürlich sind da auch Dinge, haben da auch Dinge gefehlt. Also wir sind beispielsweise der Meinung, und ich glaube auch, dass die gerade die Belange der ärmsten Armen überhaupt nicht berücksichtigt worden sind. Also nehmen wir mal eine Familie mit 2 Kindern, die von Hartz IV leben. Die Kinder gehen zurzeit nicht zur Schule. Da haben sie bisher jeden Mittag ein Mittagessen für 1 Euro bekommen. Wie sollen denn bitte die Eltern vom Hartz-IV-Regelsatz, der sowieso viel zu niedrig ist, dieses vergünstigte Schulessen ersetzen in einer Zeit, in der gerade billige Lebensmittel an vielen Stellen ausverkauft sind? Das geht gar nicht. Deswegen haben wir gesagt, die Hartz-IV-Empfänger, die müssten eigentlich 200 Euro im Monat zusätzlich bekommen in dieser Krise, damit sie eben auch die Möglichkeit haben, das zu kompensieren, was jetzt wegfällt. Vielerorts haben die Tafeln geschlossen. Und viele Menschen sind darauf angewiesen, dass sie eben diese billigen Lebensmittel kurz vorm Ablaufsdatum bekommen können. Und das bedeutet, dass sie sozusagen jetzt noch schwerer haben als sonst, einigermaßen über die Runden zu kommen. An die ist nicht gedacht worden. Es gibt kein Rettungspaket für Obdachlose, die besonders scharf von der Krise betroffen sind. Es gibt noch keine wirklich bundesweite, richtig gute Unterstützung für Gewaltschutzeinrichtungen, für Frauenhäuser und so weiter. Weil wir auch wissen, durch dieses enge Aufeinanderhocken ist das Risiko, dass es zu familiärer Gewalt kommt, viel, viel höher. Und all diese Dinge, die haben mir eigentlich gefehlt. Deswegen habe ich sozusagen nur mit einem lachenden, aber auch mit einem weinenden Auge dazu stimmen können.
Das ist ja jetzt eine einmalige Spitze gewesen, bei allem, was gefehlt hat. Ich meine, es kann ja auch gut sein, dass diese Corona-Krise ja länger dauert, nach allen Schätzungen, die es auch gibt, wird es ja nicht in 2 Monaten vorbei sein. In Spanien gibt es die Idee, oder wird das gerade geprüft, ein bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Wäre das jetzt nicht auch angebracht in Deutschland?
Ach, ich bin nicht so richtig überzeugt von der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, weil das würde ja bedeuten, dass ich das auch bekomme, obwohl ich überhaupt das gar nicht notwendig habe, und dass man sozusagen, ich bin immer sehr dafür, dass man soziale Unterstützung so anlegt, dass genau diejenigen auch passgenau trifft, die es benötigen, und dass wir auch aus dieser fatalen Haltung rauskommen, dass das irgendwie was Schlimmes sei, dass man mal in einer Situation, wo man es nötig hat, staatliche Unterstützung beantragen muss. Und ich bin dafür, dass man die ganzen Sanktionen abschafft. Also wo wir jetzt schon einen Schritt in der Krise hingegangen sind, dass wir das vielleicht beibehalten. Also dass beispielsweise Wohnungen länger als angemessen gelten und nicht gekündigt werden müssen, wenn man eben staatliche Leistungen bezieht. Also solche Sachen, finde ich, wären sehr, sehr wichtig, auch beizubehalten nach der Krise. Und ob ein bedingungsloses Grundeinkommen so hoch sein könnte, dass man davon wirklich vernünftig und würde leben könnte, wenn alle das bekommen, also auch diejenigen, die gar keinen Bedarf eigentlich haben, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber ich finde die Diskussion darum wichtig, weil ich finde es wichtig, dass man deutlich macht, es gibt ein bestimmter, ja, es gibt eine bestimmte Basis der Existenz, an der nicht gekürzt werden darf. Also das Existenznotwendige, das, was ich brauche, nicht nur um zu essen und zu wohnen, sondern eben auch mich in der Gesellschaft sozial zu bewegen. Darauf hat jeder Mensch ein Recht, unabhängig davon, ob er das durch Erwerbsarbeit erwirtschaften kann oder nicht.
So, wenn du dir jetzt die, wir haben jetzt viel über Politik geredet, was im Bundestag, was die Regierung und so weiter macht. Wenn du aber dir jetzt die Situation in der Gesellschaft anschaust, wie zufrieden bist du, wie die Menschen in Deutschland auf diese Krise reagieren?
Also ich bin ehrlich gesagt erstaunt über die große Disziplin und über die große Hilfsbereitschaft, die viele Menschen in dieser Krise an den Tag legen. Also wenn ich mir angucke, dass wir ja doch mit erheblichen Einschränkungen zu tun haben, sowohl was die Bewegungsfreiheit angeht, als auch was die Möglichkeit der Freizeitgestaltung, das Einkaufen und so weiter angeht, dass Menschen, die das sich vor 4 Wochen noch gar nicht vorstellen konnten, jetzt diszipliniert mit 2 Meter Abstand in einer Schlange vor der Postfiliale stehen, um ihre Osterpäckchen an ihre Verwandten schicken zu können. Das finde ich echt erstaunlich, und dass sie dabei zwischendurch irgendwie noch nette Worte für die wirklich hart schuftenden Postangestellten haben. Das finde ich schon erstaunlich. Ich erlebe aber auch, dass bei einigen inzwischen die Nerven schon ziemlich blank liegen und dass es so eine Tendenz gibt, abzuwehren und dicht zu machen. Und das halte ich für relativ gefährlich. Das macht mir große Sorgen.
Was meinst du mit dicht zu machen?
Naja, zum Beispiel, wenn man freundlich angesprochen wird, dass man bitte Abstand halten soll, dann wütend zu reagieren und erst recht auf die Leute zuzugehen und so. Das sind so Zeichen für mich, dass da jetzt zumindest bei einigen was kippen könnte. Und was mir auch ein bisschen Sorgen macht, ist, dass viele Leute offenbar solche Angst vor dem Virus haben, dass sie anfangen, päpstlicher als der Papst zu sein und jede kleine Übertretung der Abstandsgebote oder sonst was gleich den Behörden oder gar der Polizei zu melden. Ich finde, das muss auch nicht sein, und das macht mir auch ein bisschen Sorge, weil in so einer Krisensituation kann das auch ganz leicht ins Autoritäre kippen. Und ich glaube, dass wir im Moment viel Mut und viel Solidarität brauchen und viel Verständnis auch für Leute, die die Krise vielleicht etwas anders bewältigen, als wir das tun. Aber dass wir aufpassen müssen, dass unsere Gesellschaft insgesamt nicht ins Autoritäre abkippt dabei.
Wie gesagt, wir sind jetzt in der Woche 4. Jetzt wird viel darüber diskutiert, ob man gewisse Sachen lockern soll oder nicht. Aber wie schätzt du das ein, wenn es jetzt noch mehrere Wochen so weitergeht, dass Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit sehr eingeschränkt sind? Wie wird das psychisch dann auf die Leute sich auswirken? Wie kann man das dann am besten bewältigen?
Ja, auch da haben wir irgendwie, da kann man natürlich irgendwie doofe Sprüche machen und sagen, ja, die Leute sollen Yoga machen. Also das ist natürlich völliger Quatsch. Auch da haben wir eine riesige soziale Spaltung in der Frage, wie man das bewältigen kann. Denn ich mache es mal bildlich. Also wenn wir uns 2 Leute vorstellen, die in Bayern leben, wo es ja sehr, sehr viele Corona-Fälle im Augenblick gibt und die Einschränkungen sehr, sehr hart sind, die die Landesregierung unter CSU-Ministerpräsident Söder macht. Wenn wir uns da vorstellen, da haben wir einen Manager, der auf einem 2000 Quadratmeter Grundstück in einer Villa lebt mit 12 Räumen und eigenem Schwimmbad. Der hat es natürlich sehr, sehr leicht in seiner Social Distancing Situation trotzdem einen abwechslungsreichen und spannenden Tagesablauf sich zu organisieren. Und dagegen, wenn wir eine Kleinstrentnerin im Armutsstadtteil Hasenbergel in München haben, die in einer 1,5-Zimmer-Wohnung den ganzen Tag in ihren 4 Wänden hockt, vielleicht auch keinen Computer hat, mit dem sie irgendwie mit ihren Enkeln chatten kann und so weiter und so fort, jetzt quasi nur noch zum Einkaufen rausgehen darf, dann macht das mit dieser Frau was. Das führt zu Depressionen, das führt auch zu Aggressionen. Und das sorgt eben dafür, dass wir sozusagen auch eine psychische Spaltung in diesem Land bekommen. Also zwischen denjenigen, die die Ressourcen haben, um damit einigermaßen gesund umzugehen mit denjenigen, die nicht haben. Und deshalb müssen wir genau dringend gucken, was passiert denn mit diesen Menschen, die in engen, kleinen Wohnungen, in dicht besiedelten Wohnvierteln wohnen und die vielleicht allein sind, die einsam sind und die das dringende Bedürfnis haben, mal wieder mit jemandem zu sprechen. Und da müssen wir, glaube ich, mal dringend drüber nachdenken, wie das möglichst schnell wieder ermöglicht werden kann.
Ja, soziale Spaltung während dieser Krise. Was gibt es denn Konkretes, was da mal machen kann? Es gibt, du hast es schon gesagt, sehr viele Initiativen für Solidarität, für Hilfsbereitschaft und so weiter. Hast du da konkrete Handlungsanweisungen oder Erfahrungen, was man machen kann, um diese, gerade für die Schwachen, diese Zeit etwas besser bewältigbar zu machen?
Naja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man eben guckt, welche Art von Hilfe gebraucht wird und geleistet werden kann und immer im Kopf hat, dass viele Leute sich sehr, sehr schwer tun, um Hilfe zu fragen, sondern dass man es oft anbieten muss, manchmal auch mehrmals anbieten muss, bevor Menschen in der Lage sind, das anzunehmen. Dann, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man eben versucht, dass auch diejenigen, die eigentlich selber vielleicht Hilfe brauchen, eingebunden werden in ein Netz, wo sie das, was sie selber noch tun können, auch tun können. Also ich sage mal Stichwort Selbstwirksamkeit. Ja? Es gibt viele ältere alleinstehende Frauen, die jetzt einsam zu Hause sitzen, die aber, wenn man ihnen das zeigt, vielleicht beispielsweise Mundschutzmasken schneidern könnten oder sowas, weil das etwas ist, was sie schon früher gemacht haben, nähen. Oder die anderen, beispielsweise jungen Eltern, die jetzt im Homeoffice den ganzen Tag zu Hause sitzen mit ihren unbeschulten Kindern oder Kindern, die nicht in die Kita gehen, die mal ein paar Tipps geben, was man Abwechslungsreiches kochen kann, wenn es eben keine Kantine und keine Schulmensa mehr gibt, sondern man jeden Tag was machen muss. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, dass ich regelmäßig jetzt mit Leuten einfach telefoniere, die ich sonst hin und wieder mal getroffen hätte, einfach um mal zu hören, wie geht's euch? Und ein bisschen zu sprechen und zu fragen, braucht ihr irgendwas? Oder reicht es, wenn wir einfach mal ein bisschen reden? Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eben die Möglichkeiten schafft, miteinander zu reden und sich auszutauschen und das Gefühl nicht zu verlieren, dass man eben Teil einer Gesellschaft ist und Teil einer Gemeinschaft und nicht immer nur alleine in seiner Bude hockt.
Gut, du hast jetzt über einige kritische Sachen auch gesprochen, was die Politik der Bundesregierung in dieser Krisenzeit angeht. Ein Stichwort ist auch die Rolle der Bundeswehr. Du bist ja auch friedenspolitisch seit sehr langem aktiv und bist jetzt auch friedenspolitisch im Bundestag aktiv. Wie bewertest du die Diskussion um die Bundeswehr bei der Krisenmanagement in Zeiten der Corona?
Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt. Im Augenblick vergeht ja kein Tag, in dem es nicht reihenweise Meldungen aus der Presse und im Internet gibt, wo die Bundeswehr überall alles in dieser Situation Amtshilfe leistet. Das ist ja auch soweit okay, wenn sie beispielsweise ausländische Patienten in deutsche Intensivstationen transportiert oder wenn sie Materialtransporte macht mit ihren Lastwagen, die gerade gebraucht werden und so. Ich habe allerdings den Eindruck, dass es so ein bisschen auch noch um was anderes geht und da habe ich jetzt vor kurzem auch ein Thesenpapier aus dem Bundeswehr-Think-Tank GITS gelesen. Da geht es unter anderem darum, wie die Bundeswehr sich auf die Nach-Corona-Zeit darstellt und was eben diese Corona-Krise für Sicherheitspolitik bedeutet. Und da machen die ganz klar irgendwie die Ansage, naja, wir müssen uns jetzt hier möglichst unentbehrlich machen und da auch laut drüber reden, weil sonst könnte es ja sein, dass die Leute hinterher begriffen haben, dass Sicherheit gar nichts ist, was man militärisch produzieren kann, sondern dass Sicherheit zum Beispiel damit zusammenhängt, wie gut das Gesundheitswesen ausgestattet ist und wie viele Vorräte man vorgehalten hat von strategischen Gütern und so weiter und so fort. Und da rechnet man mit scharfen Verteilungskämpfen in dieser Frage und will bei diesen Verteilungskämpfen natürlich die Nase vorne haben. Heiko Maas, beispielsweise Außenminister, SPD-Mann, hat gerade noch erklärt, dass man selbstverständlich am 2% Aufrüstungsziel der NATO festhält und auch nach der Krise festhalten wird. Annegret Kramp-Karrenbauer, die Verteidigungsministerin, ist gerade dabei, die Aufträge für die Beschaffung von neuen Atombombern für die Bundeswehr. Also das ist auch ein mehrere zig Milliarden Paket in Auftrag zu geben, die keinen anderen Sinn haben, als dass Bundeswehrsoldaten den Einsatz von Atomwaffen üben können. Und das alles sind Dinge, wo ich sagen kann, das darf eigentlich nach...
Deutschland hat keine Atomwaffen.
Ja, Deutschland hat keine Atomwaffen. Es übt aber im Rahmen der sogenannten nuklearen Teilhabe innerhalb der NATO, übt die Bundeswehr jeden Tag in Rheinland-Pfalz im Büchel den Einsatz von US-Atomwaffen. Und dafür muss man halt jetzt neue Bombenflugzeuge anschaffen. Und das wird so ungefähr 35 Milliarden Euro roundabout kosten. Also das ist wirklich absurd in der derzeitigen Situation, wo wir also mit Recht einen Haufen Schulden machen und einen Haufen finanzielle Verpflichtungen eingehen, um die Gewerbetreibenden, die Unternehmen, die Arbeitskräfte, die Beschäftigten zu retten, dass sie irgendwie einigermaßen über diese Zeit kommen. Und gleichzeitig laufen eben die Planungen für solche Wahnsinnsrüstungsprojekte einfach mal so weiter.
Warte mal, das nochmal zu wiederholen. Die Bundeswehr will für 35 Milliarden Euro Bomber kaufen, die im Notfall dann amerikanische Atombomben abwerfen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau.
Okay. Wusste ich gar nicht.
Mhm. Genau. Und das, also was heißt im Notfall? Die NATO hat sich ja den Ersteinsatz von Atomwaffen auch immer vorbehalten. Das ist auch in der aktuellen NATO-Atomwaffenstrategie drin, dass sie also weiter darauf bestehen, im Zweifelsfall selber als erste Atomwaffen einzusetzen. Also sie üben da im Prinzip mit diesen Bombenflugzeugen irgendwo, sagen wir mal, nach Osten, beispielsweise nach Russland zu fliegen, die Bomben da auszuklinken und damit die Selbstvernichtung der Menschheit einzuleiten. So drastisch muss man das formulieren. Und dafür wird jetzt noch immer wahnsinnig viel Geld bereitgestellt und ausgegeben. Und die Bundeswehr selber sieht, dass es sozusagen schwer zu rechtfertigen ist. Und deshalb machen die jetzt eine gigantische Schamoffensive. Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, in Sachsen-Anhalt verteilt die Bundeswehr an jeden Landkreis 60.000 Schutzmasken. So. Also für Alten- und Pflegeheime, für Krankenhäuser, Arztpraxen und so weiter. Das ist ja super. Ich meine, die Bundeswehr hat diese Masken nicht bezahlt. Bezahlt hat die Landesregierung. Die Landesregierung bittet die Bundeswehr, das zu transportieren. Da frage ich mich natürlich, gibt es in Sachsen-Anhalt keine Logistikunternehmen mit freien Kapazitäten, gerade jetzt, wo also so viele Sachen ja ausfallen? Warum müssen überhaupt in so kurzer Zeit so viele Schutzmasken beschafft und verteilt werden? Ja, weil man doch auch keinen Puffer angelegt hat. Warum hat man das nicht gemacht? Weil im Zuge der Umverteilung finanzieller Mittel die Kommunen ausgeblutet sind, die öffentlichen Gesundheitsdienste auf dem Zahnfleisch gehen und die Bundeswehr beispielsweise dafür werben darf, für den Sanitätsdienst. Leute, kommt zu uns, bei uns habt ihr Zeit als Pflegekräfte, ordentlich in Ruhe eure Patienten zu betreuen. Während in den Krankenhäusern die Leute wirklich nicht mehr wissen, wo ihnen der Kopf steht, von einem Bett zum nächsten rennen müssen, ja, ist also eine Menge Geld da für Pflegekräfte bei der Bundeswehr. Das ist eine Schieflage, das begreifen die Leute auch immer weniger. Und genau darauf stellt sich jetzt die Bundeswehr ein, dass diese Diskussion auch kommen wird. Und ich finde, wir müssen uns da auch drauf einstellen. Diesen Verteilungskampf will ich nämlich gewinnen. Ich will das Geld, was jetzt für Aufrüstung geplant ist, nämlich rausholen aus der Bundeswehr und in die Krankenhäuser, in die Gesundheitsämter, in die Pflegeeinrichtungen und überall dahin tun, wo es gebraucht wird.
Du hast ja gesagt, dieses Strategiepapier der Bundeswehr geht davon aus, dass es ein ganz neues Bewusstsein in der Gesellschaft vielleicht gibt, für wohin die Ressourcen fließen. Wir haben die Diskussion ja jetzt auch über die systemrelevante Berufe, wie es mit Pflegerinnen gestellt ist, wie es mit Menschen an der Kasse gestellt ist. Im Grunde sieht man ja auch, dass das ganze System der Ressourcenverteilung gerade nicht so richtig ist. Siehst du die Chancen, dass diese Corona-Krise dazu führen könnte, dass sie zu einem Systemwechsel kommen?
Ja, das kann natürlich in beide Richtungen gehen. Und es kommt jetzt darauf an, dass man sich darauf einstellt, dass es eben hinterher diese Verteilungskämpfe und Systemkämpfe geben wird. Und dass wir sozusagen auch die Bereitschaft haben, die zu führen. Denn ich spitze das mal zu. Also all die Leute, die sich jetzt abends auf ihren Balkon oder vor ihrer Haustür stellen und für die Pflegekräfte applaudieren. Die sind auch bereit, weit überwiegend, dass dafür mehr Geld ausgegeben wird, damit die Pflegekräfte endlich ordentlich bezahlt werden. Ja, und die Leute, die erlebt haben in der Vergangenheit, wie bei uns zum Beispiel, dass Krankenhäuser geschlossen worden sind und jetzt in absoluter Hetze und Eile, absolutem Druck, wieder neue Behandlungsstationen provisorisch aufgemacht werden, wo dann Corona-Erkrankte untergebracht werden sollen. Da machen sich die Leute natürlich auch ihre Gedanken, ob das alles so richtig ist. Und ich glaube, dass viele Leute im Augenblick absolut bereit wären zu sagen, das Gesundheitswesen, das muss in öffentliche Hände. Krankenhäuser dürfen keine Profitunternehmen mehr sein. Bei mir fährt hier dauernd der Rettungsdienst vorbei.
Gut, dass es solche...
Auch systemrelevante, wichtige Leute, die da arbeiten und auch viel zu schlecht bezahlt und mit unglaublich schlechten Arbeitsbedingungen. Diese Diskussion, die will ich eben auch jetzt schon anfangen zu führen, und wir müssen danach, glaube ich, noch viel tougher und viel härter sagen, hier, so geht es nicht weiter. Wir wollen keinen asozialen, privatisierten Rüstungsstaat, sondern wir wollen ein Land, in dem die Leute, die hier alles am Laufen halten, auch entsprechend anständig bezahlt werden. Übrigens, zum sehr großen Teil sind es Frauen, die in diesen sozusagen systemrelevanten, ich würde sagen lebensnotwendigen, überlebensnotwendigen Bereichen arbeiten und die da gerade ihre Haut zur Markte tragen. Und das macht für mich auch nochmal deutlich, wie wichtig die Arbeit von Frauen für den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft ist.
Kasse, Pflege, Paketdienste, das sind ja alles Berufe, die wir gerade absolut notwendig brauchen, oder die würde ja alles kollabieren, die aber wahnsinnig schlecht bezahlt sind. Das eine Sache ist, dass man sagt, okay, man bezahlt die Leute jetzt besser, aber zeigt es nicht, dass mit dem ganzen Wirtschaftssystem, was nicht stimmt, wenn diese System wirklich für uns alle notwendige Berufe so schlecht verdienen, müsste da nicht komplett was systematisch geändert werden, außer dass in der Tarifpolitik sich was ändert.
Nee, klar, wir bräuchten einen Reset und wir bräuchten eine Neubewertung auch dessen, was für diese Gesellschaft wirklich tragend und wichtig ist. Also wir kennen alle diese Schlips- und Anzugträger, die immer von den Leistungsträgern sprechen, die man nicht mehr belasten dürfte. Ja? In dieser Krise sehen wir, wer wirklich die Leistungsträger in dieser Gesellschaft sind und wer nicht mehr belastet werden darf. Und keine Leistungsträger sind meiner Ansicht nach diejenigen, die ja, in der Villa am Starnberger See jetzt irgendwie ihre Rotweinsammlung abschreiten und ihren Zigarrenvorrat checken. Und ich bin der Auffassung, wir müssen wirklich sehr, sehr, sehr deutlich nach dieser Krise klar machen, dass eben diejenigen auch ihren gerechten Anteil daran tragen müssen, die Lasten dieser Krise zu bewältigen. Und dafür brauchen wir eine Vermögenssteuer, eine Millionärssteuer. Wir brauchen eine Reform der Einkommenssteuer, die Leute, die eben gerade in diesen schweren und schlecht bezahlten Berufen arbeiten, deutlich entlastet, und diejenigen, die entspannt im Homeoffice im Augenblick sitzen und damit einen Arsch voll Geld verdienen, stärker belastet.
Ja, aber diese Leute sind ja die Mächtigen. Das sind ja die, die am Machthebel sitzen. Um das zu ändern, müsste man ja Druck auf sie aufbauen. Müsste man ja aktiv sein, müsste man ja wirklich Druck aufbauen. Und das ist ja jetzt in Zeiten von Epidemie etwas schwer. Wie kann man überhaupt als Linke Druck aufbauen in Zeiten von Epidemie?
Ich glaube tatsächlich, dass das im Moment keine Zeit ist, in der man wahnsinnig viel Druck aufbauen kann. Aber es ist eine Zeit, in der man nachdenken, reden, überzeugen und dafür sorgen kann, dass der Druck eben am Ende, also wenn wir diese Situation überstanden haben, dass der dann quasi spontan und sofort kommt. Weil wir müssen ja damit rechnen, dass von den ganzen Maßnahmen, die jetzt gemacht werden, all das, was positiv ist für die Menschen, hinterher wieder kassiert werden soll. Das ist ja zum größten Teil auch schon befristet. Und dass viele Sachen, die nicht positiv sind, ich sage mal Eingriffe in die Grundrechte, Überwachungsstaat und so weiter, dass diese Sachen verstetigt werden, dass sie dauerhaft als Fremdkörper quasi in unserer Demokratie, aber dauerhaft installiert bleiben sollen. Und ich mache mir auch viele Sorgen über das, was im Augenblick im Zuge der Bereitschaft der Bevölkerung, mitzuarbeiten, sich zu disziplinieren und solidarisch zu sein, dass da noch auch Dinge eingeschleust werden quasi, die gar nichts mit der Pandemiebekämpfung zu tun haben. Also wie zum Beispiel diese sogenannte Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts. Da geht es nicht darum, die aktuelle Corona-Pandemie zu beherrschen, sondern geht es darum, Zugriff auf individuelle Gesundheitsdaten einer Menge Menschen zu haben, die auch, sage ich mal, Gesundheitsdaten sind sozusagen das Gold, das Erdöl unseres Jahrhunderts. Also damit kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Und ich habe den Eindruck, dass da sozusagen Sachen installiert werden sollen, wo die Leute denken, das ist erstmal eine gute Sache, sich daran zu beteiligen, da kann ich mich solidarisch zeigen, da kann ich meinen Beitrag leisten und so weiter und so fort. Und sie durchblicken gar nicht, dass sie damit ganz anderen Dingen nutzbar gemacht werden sollen, also ihre Daten oder ihre Zustimmung zur Nutzung ihrer Daten ganz anderen Dingen letzten Endes nutzen sollen, als genau der Bekämpfung dieser Pandemie. Und da, finde ich, muss man sehr, sehr gut aufpassen. Da müssen wir jetzt als Linke natürlich erst recht aufpassen und müssen dann auch laut sein und müssen auch Widerspruch einlegen, überall da, wo es möglich ist. Wir natürlich im Bundestag sowieso, und wir müssen auch dafür kämpfen, dass der Bundestag sich nicht selbst entmachtet, sondern dass er weiterhin die Oberhoheit über alle Entscheidungen in diesem Land hat und dass nicht sozusagen die Krise die Macht der Exekutive verstetigt, weil dann haben wir wirklich ein Problem, hinterher wieder in Normalzustand zurückzukommen.
Okay, letzte Frage. Du hast dieses Geschichte mit Daten angesprochen. Es ist ja aber tatsächlich so, dass viele, viele Experten auch davon ausgehen, dass um die Krankheit besser zu tracken, man um eine App nicht drum herum kommt. Das ist auch die Erfahrung, die man aus Südkorea hat, wo es teilweise auch positive Erfahrungen gibt, wie man den Virus hat eindämmen können. Was ist deine Meinung zu einer anonymen App, die man sich auf Handy lädt, ohne dass persönliche Daten übertragen werden, aber praktisch über Bluetooth die Bewegungsabläufe vom Virus und von der Ausbreitung der Krankheit nachvollzogen werden können und so eingedämmt werden können?
Das finde ich, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ich finde, das kann man so machen, dass es so datensparsam und sicher ist, dass eben keine individuellen Daten übertragen werden. Ganz abgesehen davon, dass ich gewisse Zweifel habe, weil doch viele Leute, so wie ich, auch mit ihrem Akku sparsam sind und nicht immer ihr Bluetooth anhaben. Aber das ist wirklich eine brauchbare Idee, die man weiterverfolgen kann. Aber was ich gefährlich finde, ist, dass wenn sozusagen darauf auf dieser guten Idee aufgesetzt andere noch viel weitergehende Ideen kommen. Und wir haben immerhin einen Gesundheitsminister, der den Spruch geprägt hat, Datenschutz ist was für Gesunde. Und der ein sehr vitales Interesse daran hat, unser aller Gesundheitsdaten in vollem Umfang und eben nicht anonymisiert, sondern individualisiert und nachverfolgbar Zugriff zu bekommen. Und den Gefallen möchte ich ihm eigentlich nicht tun. Deswegen also eine Corona-Nachverfolgungs-App völlig okay, eine Datenspende-App ist wirklich gefährlich.
Katrin, vielen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg bei dir zu Hause mit der politischen Arbeit.
Vielen Dank. Alles Gute und bleibt gesund.